Paulus schreibt in Römer 4, die ersten 5 Verse. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Das spüren wir, da sind wir in der Mitte. Da geht's um das Wesentliche. Da geht's um das Grundverständnis unseres Glaubens. Dass wir solche sind, die eben nicht mit Werken umgehen. Die nicht meinen, sie könnten in irgendeiner Art und Weise sich etwas erarbeiten, etwas erlangen, etwas erdienen, was auch nur irgendeine Bedeutung hätte vor dir, dem Ewigen. Da sind wir in der Mitte, wo wir begreifen und erkennen, dass du es bist, der uns seine Gerechtigkeit schenkt und der durch seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, die Gerechtigkeit erworben hat, die wir brauchen. Und da merken wir, dass wir auf dem festen Boden der Glaubensgerechtigkeit stehen, so wie schon Abraham. Und wir danken dir von tiefstem Herzen für diese Offenbarung, für diesen Weg, für dieses Fundament, das du uns gegeben hast. Wenn wir heute Morgen jetzt darüber nachdenken, dann bitten wir dich, dass du dieses Nachdenken segnest. Dass wir es auf eine neue Art und Weise auch wieder für uns persönlich hören können. Tiefer durchschauen, begreifen, erfassen und auch darin froh werden, dass wir solche sind, die in dieser Weise auf Abraham fußen, der durch Glauben gerecht wurde. Wir ehren dich darüber und danken dir von ganzem Herzen. Amen.
Es ist in der Tat so, dass wir hier im Kern des Evangeliums uns befinden. Der rechtfertigende Glaube Abrahams. Und dass das bei Abraham schon Fuß gefasst hat, dass wir sozusagen heute Morgen einen Brückenbau vom Neuen Testament zurück ins Alte Testament machen können, das ist schon etwas Großartiges. Auch hier zeigt sich, dass das Gesamtthema seine Berechtigung hat, christlicher Glaube, Fortsetzung des alttestamentlichen Glaubens. Es ist nun wirklich verzahnt, vorne und hinten verzahnt. Und in der Tat, die Sätze von Jochen Klepper sind etwas Großartiges. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das Ende von Jochen Klepper meinen, fromme Leute, meinen kritisieren zu können, weil er ja seinem Leben mit seiner Frau, die Jüdin war, selber ein Ende gesetzt hat. Ich muss sagen, ich habe damals, als ich sein Tagebuch gelesen habe, sehr bewegt zur Kenntnis genommen, im Anblick des Gekreuzigten endet unser Leben. So hört das Buch auf. Können wir dann kommen und sagen, aber so doch nicht? Und da nun mit irgendeiner christlichen Elle oder was auch immer da messen und sagen, das darf man doch nicht. Darüber urteilt ein anderer. Aber das, was Jochen Klepper hier nun wirklich als Kernaussage des Evangeliums in diesen Versen niedergelegt hat, ist doch großartig. Will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. Oder er ist mir täglich nahe und spricht mich selbst gerecht. Das ist der rechtfertigende Glaube des Abraham. Ja, aber das war jetzt nicht der Anfang zum Vortrag, sondern Überbrückung. Der rechtfertigende Glaube Abrahams, ich ergänze nach Römer 4. Wir haben die ersten 5 Verse gehört aus diesem 4. Kapitel. Ich möchte beginnen mit einem Urerlebnis, das ich in München hatte. Das war im Jahre 67, nach dem Sechstagekrieg, als wir in der Münchner Gemeinde gesammelt haben und ich wollte die Stelle erfahren, wo man das Geld eben für humanitäre Zwecke richtig hinschickt und eben wo es auch sinnvoll angebracht ist. Und habe bei der israelischen Botschaft in München angerufen. Auch Kontakt bekommen, habe erklärt, was wir vorhaben und warum und wieso. Ich habe dann gemeint, ich müsste ihm erklären, dass wir eben als christliche Gemeinde der Überzeugung seien, dass Israel nach der Bibel das erwählte Volk Gottes sei. Dann hat der Gesprächspartner am anderen Zipfel mich gar nicht mehr ausreden lassen und hat gesagt, wortwörtlich, das wollen wir nicht, wir wollen sein wie alle anderen Völker auch. Ich sage wortwörtlich. Wortwörtlich, das war so ein Urerlebnis für mich. Da hört man die, die damals schon beim Samuel dasselbe gesagt haben. Hört man heute raus, am Telefon habe ich das gehört. Ich habe ihm dann gesagt, das können Sie nicht. Sie können nicht sein wie alle anderen Völker. Es ging ein bisschen hin und her. Ich habe dann die Kontonummer bekommen und da haben wir dann das Geld hinüberwiesen. Ja, es ist ein eigenartiges Hin und Her bei diesem Volk festzustellen. Ein eigenartiges Hin und Her zwischen dem, wir auch, seien wie die anderen, nichts Besonderes und so weiter, und die andere Seite, wir. Fragt mal die Orthodoxen. Wir haben's, wir sind's. Mit welchem Satz haben die Juden zur Zeit Jesu ihren Vorzug und ihre Sonderstellung als Eigentumsvolk Gottes begründet? Wer weiß das? Jetzt sind wir beim Thema. Wir haben Abraham zum Vater. Das heißt, wir haben biologisch gesehen eine perfekte Abstammung. Uns kann nichts passieren. Wir haben Abraham zum Vater. Wir sind auf der sicheren Seite. Wer hat denn dies im Neuen Testament als Erster kritisiert? Als Erster. Welcher Johannes? Johannes der Täufer. Genau. Der hat an dieser Stelle den Hebel angesetzt. Wenn ihr behauptet, wir haben Abraham zum Vater, das heißt, wir haben die perfekte Abstammung. Übrigens, der perfekt abstammende Paulus hat ja, allerdings hat er das natürlich aus einer anderen Sicht dann gesehen, in Philipper 3 das genauso hergeleitet, Hebräer von Hebräern. Wenn es also nach der biologischen Abstammungslinie gehen würde, dann wäre ich ja fein heraus. Ich hätte das auf Nummer sicher. Und hat dann auch deutlich gesagt, das ist doch nicht das Entscheidende. So wie der Johannes der Täufer. Ja, Gott kann aus diesen Steinen Kinder erwecken, wenn ihr sagt und behauptet, wir sind Abrahams Kinder. Ja, dann kommt Jesus. Der kritisiert das genauso. Im Johannesevangelium, das ist also jetzt der Evangeliumschreiber Johannes, wo Jesus genau das aufgreift und deutlich macht, bitte, das ist es nicht. Ihr sagt, wir sind Abrahams Kinder. Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, dann würdet ihr auch seine Werke tun, die übrigens aus dem rechten Glaubensverhältnis Gott gegenüber herauswachsen, die rechten Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten. Das hält Jesus vor. Das hat Abraham nicht getan. Das heißt, er hat in seinen Werken, in seinem Verhalten eine andere Gesinnung bewiesen. Das ist ein Beweis dafür, dass ihr eigentlich von ihm gar nicht seid. Ihr seid nicht Abrahams Kinder. Da kommt ja das starke Wort, ihr seid Teufelskinder. Nun macht der Apostel Paulus im 4. Kapitel seines Römerbriefes etwas, was man ja klug und geschickt bezeichnen könnte. Er geht nämlich vor wie ein guter Stratege. Im Römerbrief will er ja das große Thema, die Gerechtigkeit Gottes, entfalten. Da fängt er ja an und weist nach, wie die Ungerechtigkeit bei den Menschen da ist, bei den Heiden. Und er sagt dann auch bei den Juden, trotz Gesetz und all dem, was sie mit Gott erlebt haben, sie haben es nicht, wir sind allzumal Sünder. Da kommt dann dieser Gipfelsatz, wir sind allzumal Sünder. Und da weist er nun im Kapitel 4 nach, dass der Stützpunkt oder die Festung, in die sich die Juden zurückziehen, eben mit dem Satz, wir sind Abrahams Kinder, dass das nicht hinhaut. Wenn sie nämlich die ganze Geschichte mit Abraham bedenken würden, dann könnten sie sich jetzt nicht so auf ihre verdienstlichen Werke berufen, sagen, aber wir haben es, wir sind sozusagen die Erwählten, wir sind auf die Seite genommen, Gott selber bürgt dafür und so. Wenn ihr das richtig sehen und lesen würdet, bitteschön, dann könntet ihr so nicht argumentieren. Und nun geht Paulus so vor. Er weist anhand des Abraham nach, dass die Gerechtigkeit Gottes eine geschenkte ist, keine verdiente. Und das ist das Kernstück des Evangeliums. Bis heute. Das muss man begreifen. Die Rechtfertigung durch den Glauben, so wird es in allen Dogmatikbüchern dann dargestellt, die Rechtfertigung durch den Glauben. Aber was heißt es nun im Einzelnen? Ich möchte so vorgehen und anhand von 4 Fragen diese Themastellung aufrollen. Erste Frage, wodurch wurde Abraham gerecht? Paulus liefert für das, was er im Römerbrief entfaltet, jetzt einen treffsicheren und schlagenden Schriftbeweis. Das ist ihm überhaupt, man könnte sagen, auf Schritt und Tritt ein Anliegen gewesen, immer den Schriftbeweis zu bringen. Deshalb bringt er auch in den Kapiteln 9 bis 11 im Römerbrief, fast hätte ich gesagt, am laufenden Band alttestamentliche Zitate, dass man denkt, Paulus, jetzt bring er mal einen eigenen Gedanken. Ja, der hat schon einen eigenen Gedanken, aber er will eben am laufenden Band nachweisen, dass das, was er zum Thema Israel zu sagen hat, bereits schon längst in der Bibel vorgeplant, vorgezeichnet ist. Deshalb die vielen alttestamentlichen Zitate, und das macht er auch hier. Er greift zurück auf den Abraham, nachher noch, da kommen wir noch hin, ganz kurz, das sage ich nur ein paar Sätze dazu, auf den David. Auch eine Gestalt im Alten Testament. Also, der schlagende Schriftbeweis mit 1. Mose 15, 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Merkt ihr, gestern Abend war ja ein ganz wichtiger Punkt, der sich offenbarende Gott. Hier haben wir wieder so eine Stelle. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr mein Gott, was willst du mir geben? Das ist übrigens eine der vielen wunderbaren Stellen, wie man mit Gott umgehen darf. Da verspricht Gott und jetzt kommt der Abraham und sagt, ja, bitteschön, aber eigentlich und so und dat's nicht oder wie. Wie man mit Gott reden kann, mit diesem Gott, mit Allah nicht. Herr mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen und so weiter. Und dann kommt dieses Verhandeln. Und dann kommt die Verheißung, dann kommt die göttliche Zusage. Er hieß ihn hinausgehen, Vers 5, und sprach, siegen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Bitte stellen wir uns in die Situation kurz hinein, versuchen wir's. Da steht Abraham vor seinem Beduinenzelt. Soll er in den Himmel schauen, und der südliche Himmel ist was Großartiges. Da soll er die Sterne zählen, das kann er doch nicht. Das können wir bis heute nicht. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Er hat nichts anderes als die Zusage Gottes, das Wort dieses Gottes, der sich ihm kundgetan hat. Und dann heißt ganz schlicht lapidar, direkt, unmittelbar, Abraham glaubte dem Herrn. Wodurch wurde Abraham gerecht? Abraham sagte Amen, so könnte man auch übersetzen. Er sagte Ja dazu. Ja, Herr. Was hat er in der Hand gehabt? Die Zusage, sonst nichts. Das Wort Gottes. Ein Glaube, der sich auf der Zusage, auf dem Wort Gottes gründet. Gott will in seinem Wort ernst genommen werden. Und dort, wo der Glaubende es so macht, nicht irgendwelche Spindisierereien da rüber und über jongliert oder was, sondern einfach schlicht und einfach das Wort Gottes ernst nehmen. Und das Wort Gottes haben wir ja in der Bibel vorliegen. Und da ist natürlich nicht in jedem Vers eine Zusage Gottes drin enthalten. Aber doch ist das Gesamtanliegen der ganzen Bibel von vorne bis hinten, auch nicht im, wenn auch nicht im einzelnen Buchstaben, doch uns auf Schritt und Tritt deutlich zu machen, wir haben einen Gott, der verspricht, der etwas ankündigt, der etwas sagt, der etwas aufzeigt, der ein Ziel vorgibt. Und das, was dieser Gott sagt, unter dem Stichwort Verheißung, das, was dieser Gott sagt, ist ernst zu nehmen. Nein, dürfen wir ernst nehmen, weil es ein Gott ist, der nicht heute so und morgen anders daherkommt. Das ist der Ich Bin, der Ich Bin. Das war gestern Abend dran. Warst du nicht da, aber deswegen sage ich es. Der Ich Bin. Und deshalb ist dieser Name, diese Namensoffenbarung so wichtig. Nicht Theophil oder Theobald, sondern Ich Bin. Ihr Lieben, wir glauben bis heute nicht anders, wenn wir echt und lebendig glauben. Nicht anders. Darum ist das, was heute vielerorts abgeht, in den Kirchen Land auf Land ab, das, was mir immer wieder so fürchterlich ins Herz schneidet, weil so, da wachse ich manches Mal schier aus, so eine schreckliche Sache. Ich habe den Eindruck, dass heute weithin die zweit- und drittrangigen Dinge so in den Mittelpunkt gestellt werden, so wichtig werden. Da hängt man sich rein, wie man den Schmuck in einer Kirche machen muss, von vorne bis hinten. Und da werden stundenlang Teams zusammengerufen, jetzt wie soll der Schmuck in einer Kirche für diesen oder jenen Gottesdienst ablaufen. Und das, was als Botschaft, als Wort Gottes rüberkommt, das sind dann 5 und 10 Minuten. Wo sind wir denn da gelandet? Das Ganze läuft dann noch unter Gemeindeerneuerung oder wie auch immer. Wenn wir nicht da zurückkehren und zurückfinden, dass Erneuerung und Belebung durchs Wort Gottes kommt, durch klare biblische zentrale Botschaft, verirren wir uns, verlieren wir uns. Abraham hat Gott geglaubt, er sagte Amen dazu, er sagte Ja dazu, jawohl, das nehme ich ernst, darin nehme ich dich ernst. Wir können unserem Gott kein größeres Lob und keine größere Ehre machen, als ihn in seinem Wort ernst nehmen. Das ist das eigentliche Lob Gottes. Was läuft heute alles unterm Lob? Stichwort Lob oder Lobpreis. Da kriege ich manches Mal auch das Bauchweh. Da ist der Kern, an dieser Stelle. Da loben wir unseren Gott, wenn wir ihn da ernst nehmen und ihm da die Ehre geben. Ich kann es auch so sagen, darüber freut sich Gott. Das klingt ganz menschlich. Was heißt das? Abraham bekommt eine zugerechnete Gerechtigkeit. So heißt es ja, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ihr Lieben, und dieser Satz steht schon auf den ersten Blättern der Bibel. Das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Geschenkweise gerecht gesprochen. Nur weil Abraham Gottes Zusage ernst nimmt. Geschenkweise gerecht gesprochen. Da kommen wir natürlich gleich mit unseren Einwänden. Ja, darf das Gott so machen und so? Und vor allem, wenn man dann den weiteren Verlauf des Lebens Abrahams dann unter die Lupe nimmt, kommt sowieso die Frage, da komme ich dann gleich drauf. Ja, geht denn das einfach so, so mir nichts, dir nichts? Gott als höchste Instanz kann dies. Er beantwortet den Glauben mit dem Geschenk der Rechtfertigung. Das heißt, du bist in meinen Augen gerade so, wie du jetzt bist als Glaubender, richtig. Das ist Rechtfertigung. Das ist die Stellung Abrahams in den Augen Gottes. Die Stellung. Und sein Zustand? Wie ist denn der in dem Augenblick? Na, wie der Abraham einfach ist. Ein Mensch. Mit allem drum und dran. Und was war denn das drum und dran? Kurze Zeit später fängt er an, weil es ihm zu lang ging, da zu meinen, er müsste dem lieben Gott Nachhilfeunterricht geben. Und wieder kurze Zeit später fängt er an, mit dem Abimelech da nun ein diplomatisches Spiel zu treiben. Da sagt er zu seiner Sarah, du komm, also ich weiß nicht, wir gehen da jetzt in den Gaza-Streifen. Da ist nicht koscher, damals schon nicht. Es ist nicht koscher. Also wir müssen uns irgendwie vorsehen, sag doch einfach, du bist meine Schwester. Der Abraham, der gerecht gesprochene Abraham. Wir dürfen zwischen Stellung und Zustand unterscheiden. Die geschenkte Gerechtigkeit ist die Stellung des Glaubens vor Gott unabhängig vom Zustand. Das heißt natürlich jetzt nicht, und das hat man ja dem Apostel Paulus, der gerade diese bedingungslose Begnadigung, die Gott vornimmt, das hat man ja immer wieder vorgehalten und gesagt, ja Paulus, also das führt da schließlich dazu, dass man sittlich lax und was weiß ich was wird und da das ausnützt und Stichwort billige Gnade. So kannst du doch nicht. Ja, wie denn anders? Paulus will gerade aber an dieser Stelle deutlich machen, nein, nicht billige Gnade. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt er, klar. Aber ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, da muss er sich schon wieder, ich möchte fast sagen, gegen sich selber wehren. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. In der letzten Zeit ist mir mehrfach aufgefallen, vielleicht hängt es damit zusammen, meine Frau ist dabei, in den letzten Wochen Epheser 2, Vers 8 immer wieder zu zitieren. Das ist so ein Kernwort für sie, auswendig zu lernen, Wort für Wort und so. Und wir sagen das dann morgens immer wieder. Wisst ihr, was dort steht? Aus Gnaden bin ich gerettet oder sind wir gerettet. Aus dem Glauben, nicht aus den Werken. Und dann, das ist eine Parallelaussage. Und da mündet diese Aussage des Paulus, Epheser 2, Vers 8, ein in den Satz, damit niemand sich vor ihm rühme. Da fällt mir auf, und das bewegt mich gerade in letzter Zeit, wieso kommt denn der Paulus immer wieder auf das Rühmen oder Nichtrühmen? Kein Eigenruhm, damit ich mich nicht überhebe. Irgendwie hat denn der Mann Selbstwertmangel gelitten oder was? Warum tut denn der immer mit Rühmen und Nichtrühmen rum? Die Psychologen von heute würden ja ihm da irgendwas, weiß ich, andichten wollen. Sagen, Paulus, du irgendwie hast du von deiner Kindheit her Probleme oder was? Also da. Nein, mir fällt es auf. Der Paulus spricht immer vom Rühmen, auch im Römerbrief. Immer wieder kommt er dahin. Wir haben keinen Ruhm, es mangelt uns des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen. Warum denn eigentlich? An dieser Stelle, im Kernstück des Evangeliums, ist aller Eigenruhm ausgeschlossen. Das sagt er im vierten Kapitel des Römerbriefes und bezieht sich da auf 1. Mose 15. Ich war der Abraham, der kann sich nicht selber auf die Schulter klopfen, nachdem er geschenkweise gerecht gesprochen wurde. Das sagt ja die Bibel über ihn. Sagt er, wunderbar, jetzt habe ich also etwas erreicht, das ist ja ganz großartig. Sondern der Ruhm gehört eigentlich Gott allein. Eigenruhm gibt's da nicht. Paulus, und das ist ein Stück Ergebnis des Nachdenkens über das Thema Rühmen und Nichtrühmen. Paulus verwendet vermutlich deshalb so oft diesen Gedanken Rühmen und Nichtrühmen, weil er an dieser Stelle Ich habe bereits von einer Festung oder von einem Stützpunkt bei den Juden gesprochen, weil er an dieser Stelle eine Festung beschießt, sozusagen nehmen will, die bei uns Menschen, bei uns allen wie so eine fest ummauerte Bastion da ist. Wisst ihr, was das für eine Festung ist? Unser Stolz. Dieser eingefleischte Stolz, wo der Mensch auf sich selber bezogen lebt, man sagt ja auch sonst das eingefleischte Ich. Diese Bastion will Paulus nehmen, wenn er immer wieder vom Rühmen und Nichtrühmen spricht. Wisst ihr, an dieser Stelle, wo es um dieses geschenkweise gerecht gesprochen werden geht, da entscheidet es sich, ob ein Mensch dazu sich hergibt, sich wirklich geschenkweise gerecht sprechen zu lassen vor Gott und durch Gott oder nicht. Da gibt's nur ein Entweder-Oder. Und an dieser Stelle entscheidet es sich auch, ob wir verzichten auf das fromme Schlupfloch, das es da nämlich noch gibt. Das fromme Schlupfloch. Dass wir meinen, wir könnten mit eigenen guten, sprich frommen Werken doch noch etwas für uns herausschlagen. Es gibt eins der schwersten Worte, steht im Neuen Testament, das gerade das aufspießt und deutlich macht. Und zwar in der Bergpredigt. Da sagt Jesus, so ziemlich am Schluss ist das, da sagt Jesus, dass in jenem Tage welche auftreten, die kommen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Taten getan, Teufel ausgetrieben. Und dann werden alle frommen Werke aufgezählt. Das haben wir doch alles in deinem Namen getan. Und Jesus? Ich kenne euch nicht. Das ist eins der schwersten Worte in der Bibel, weil hier ein frommer Selbstbetrug aufgezeigt wird. Ein frommer Selbstbetrug. Wo man im Namen des Glaubens, im Namen der Frömmigkeit, ja, ich gehe doch weiter, steht er da, im Namen Jesu, Dinge inszeniert, die doch nicht stimmen und vor Gott keine Geltung haben. Ich habe dieses Wort, weil mir das selber in die Knochen gefahren ist, muss ich sagen, ich habe dieses Wort einmal gründlich untersucht, weil ich mir sagte, ja, eigentlich erwartet das doch Jesus von uns, dass wir in seinem Namen glauben, in seinem Namen bitten, in seinem Namen nun kommen und uns einsetzen für ihn. Das ist es doch, was uns im Gesamtzeugnis des Neuen Testamentes immer wieder nahegelegt wird. Ja, was kann denn da falsch sein? Irgendwas muss da nicht stimmen. Und habe den Text genau untersucht und festgestellt, da habe ich gesagt, Gott sei Dank, dein Wort ist wahr, ist großartig. Dort steht nämlich nicht das Wörtlein in, steht nicht da, sondern das Wörtlein durch. Ja, ist es so ein großer Unterschied? Ich meine schon. Gerade die Botschaft des Paulus sagt ja, dass wir in Christus alles tun sollen, also aus dieser lebensmäßigen Verbindung mit ihm heraus. In ihm glauben, in ihm leben, in ihm wandeln und das alles. Das Wörtlein in ist also innige Verbindung. Das Wörtlein durch. Da kann ich den Namen Jesu als Mittel zum Zweck gebrauchen. Das ist zwar haarscharf dicht dabei und doch falsch. Das heißt, die organische Lebensverbindung ist durch das Wörtlein durch nicht ausgedrückt. Und das ist der Schlüssel zum rechten Verständnis dieses Wortes, das vom frommen Selbstbetrug spricht. Also entscheidend ist in der Tat die lebensmäßige Verbindung durch den Glauben mit Jesus. Und da hört aller Eigenruhm auf. Ausgeschlossen. Da hört auch das religiöse Tun auf. Wir haben ja gestern Abend das Thema Religion auch angeschnitten. Dort, wo der Mensch bei aller Religiosität sich selbst sucht, verdickt, frisiert, irgendwie verkappt oder was. Es ist letztlich immer Götzendienst. Da sagt Gott nicht ja. Das rechnet Gott nicht zur Gerechtigkeit. In dieser Frage der geschenkten Gerechtigkeit geht es um ein Entweder-Oder. Entweder Gerechtigkeit, das heißt, ich will vor Gott gelten aufgrund von eigenen Werken, meinem eigenen Tun, meinem So-Sein, meinem Einsatz, meiner humanitären Gesinnung oder was auch immer, und dann zählen wir auf und rechnen das zusammen und so weiter. Entweder das oder die andere Seite, die Gerechtigkeit durch den Glauben, das heißt durch dieses Vertrauen auf die Zusage Gottes. Und dann sind wir frei für das, was die Zielsetzung unseres Lebens überhaupt ist. Nämlich für das Gotteslob. Dann sind wir frei dazu. Aber echt. Dann muss man das Lob nicht irgendwie stimmungsmäßig inszenieren. Die Verse 1 bis 5 in Römer 4 enthalten übrigens, manche haben es ja aufgeschlagen jetzt, enthalten einen Satz, in dem Paulus in zugespitzter Form, da bringt er es auf den Punkt, in zugespitzter Form gerade diese Art, nämlich geschenkweise gerecht gesprochen zu werden, gerade diese Art deutlich macht. Welcher Satz ist es? Römer 1 bis 5, da ist es ein Halbsatz eigentlich bloß. In zugespitzter Form sagt da Paulus etwas von dieser Art der Rechtfertigung, die Gott vornimmt, geschenkweise. Welcher Satz ist das? Wenn ihr es wisst, sagt es. Ich sage es ja nachher ins Mikrofon rein, dass es auch auf dem Tonband ist. Bitte? Ja, und dann sagen, und wie heißt der Satz? Ja, das reicht schon. Der fünfte Vers, und da nur der Halbsatz. Glaubt aber an den, der die Gottlosen, das geht kaum über die Zunge, der die Gottlosen gerecht macht. Auf den Hauptnenner bringt es der Apostel. Der die Gottlosen gerecht macht. Eigentlich müssen wir sagen, der die gerecht macht, die sich einsetzen und die sich mühen und die doch auch zeigen, dass sie irgendwas können, aber so ganz gar nichts. Der die Gottlosen gerecht macht. Da ist nichts zu holen. In der Tat, du hast ja eingangs bereits schon gesagt, das ist es wirklich das Kernstück des Evangeliums. Und von daher sind wir nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, bedingungslos einzuladen, diesem Gott zu vertrauen, bedingungslos. Und das ist etwas, was in unserer Zeit auch wieder so dem Gesamtempfinden zuwiderläuft. Wir sprechen von einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Da gilt ja mehr und mehr immer nur der, der was leistet, der was bringt. Das wirkt sich aus bis in Arbeitsverträge hinein. Wer nichts mehr bringt, der findet keine Arbeit mehr. Leistungsgesellschaft. Und nun sollen wir ein Evangelium, das heißt ein Angebot, dem Menschen von heute bringen, wo er nichts leisten muss. Nicht, das ist doch völlig zuwider. Wie soll denn das ankommen? Wie sollen wir gerade dem Menschen von heute, dem leistungsdenkenden Menschen von heute, das mundgerecht machen? Wie soll ihm das einleuchten? Natürlich sagen wir, du, für dich hat ein anderer die Leistung erbracht. Nämlich der Tod Jesu am Kreuz. Der hat die Leistung erbracht, der hat bezahlt. Und deshalb kannst du frei ausgehen. Ja, wieso soll ich da frei ausgehen? Ich will doch was tun, ich will doch was einbringen. Hier liegt in der Tat eins der großen Geheimnisse unseres Gottes vor. Das gehört ja mit zu seiner Gnadenmethode, dass er dem ruft, das nichts ist, das es sei. Und darum, so heißt es in einem alten Lied, darum fasst dieses Geheimnis nur der Arme. Nur der Arme fasst allein. Eine Botschaft voll Erbarmen. Ich weiß nicht, ob dir das eine Botschaft voll Erbarmen ist, das Evangelium und so weiter. Nur der Arme fasst's allein. Das hat für mich Auswirkungen bis da hinein, dass wir heute Morgen einen Bericht hören konnten von Kiew und Umgebung, sprich aus der Ukraine, wo viele Menschen in äußerer Armut und Notlage sind und sich befinden und die, die das erleben und berichten darüber, nicht wahr, da können wir, wer das noch kann vom Alter her, uns zurückversetzt fühlen in die Zeit Kriegsausgang und Nachkriegszeit, wo es bei uns ähnlich zuging, äußere Armut. Ich weiß noch, die erste Freizeit, die ich mitgemacht habe, da war ich 16 Jahre alt, das war in Welzheim. Da wurde die Suppe in einem großen Waschkessel gekocht. Der Waschkessel stand im Freien. Das Rauchrohr, das ging dann eben raus und so weiter. Wenn man nicht aufgepasst hat, dann ging der Rauch mit allen Zutaten, ging dann in die Suppe rein, wenn man nicht rechtzeitig zugedeckt hat. Das waren die äußeren Umstände. Strohlager hatten wir. Aber bewegt waren diese Freizeiten. Geist bewegt. Bis da hinein wirkt sich das aus, geschenkweise gerecht gesprochen. Nicht Leistung, nicht das Äußere, nicht das Großartige, nicht das, was wir bringen und meinen, bieten zu müssen. Das würde es bringen. Nein, der Arme. Ich weiß, das habe ich in vielen Gesprächen ja auch schon als Konter dann gehört, ja, was sollen wir denn dann tun? Was? Gar nichts oder wie ist es denn? Ja, doch annehmen. Aber ist es Leistung? Wenn der Arme sich beschenken lässt, wenn der schuldig gewordene sich begnadigen lässt, annehmen. Paulus weist dieses Kernstück des Evangeliums bei Abraham nach. So, das war die erste Frage, wodurch wurde Abraham gerecht? Zweite, wann wurde Abraham gerecht? Jetzt geht der Paulus weiter. Übrigens schaltet er den David kurz dazwischen, ab Vers 6 in Römer 4. Das ist eigentlich nur eine Verstärkung dessen, was Paulus sagen möchte. Er macht deutlich, durch David wird uns mitgeteilt, dass zur Rechtfertigung auch die Sündenvergebung gehört. Ich war wohl dem Menschen, dem die Sünde bedeckt ist. Das ist ja ein Zitat aus Psalm, Moment, wie 32. Bitte? Nein, 32, Vers 9. Nein, Moment, nicht Vers 6. Vers 6. Wie auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit. Ohne Zutun der Werke selig sind denen, die Ungerechtigkeiten vergeben sind. Zur Rechtfertigung gehört das Wegnehmen der Schuld, Verhaftung, Sündenvergebung. Das ist das, was Paulus mit dem Hinweis auf den David deutlich machen will. Nicht wahr, wenn ein Schuldiger begnadigt wird, wo bleibt denn da die Eigenleistung? Er kann doch selber nichts bringen. Ein anderer muss doch ihm die Schuld abnehmen. Er hat doch nichts. Nun wird mit dieser Frage, wann Abraham gerechtfertigt worden ist, der Weg frei für den Nachweis, dass Glaubensgerechtigkeit bedeutet, es ist eine voraussetzungslose und schrankenlose Begnadigung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Sätze hört. Also, Ich meine bis jetzt, obwohl mir das ja klar ist, sonst könnte ich ja das nicht sagen, aber ich meine bis jetzt bei mir immer wieder so eine, na, vielleicht Schranke oder so ein Hemmnis da in mir zu spüren, kann man denn das so sagen? Muss man da denn nicht jetzt wieder gleichkommen und sagen, aber nein, ich muss es einschränken. Ich habe ja gerade gesagt, ja, was muss ich denn tun? Annehmen muss es der Einzelne. Aber was ist denn das Annehmen? Ist es Bedingung oder was ist es denn? Nicht wahr, wenn mir jemand etwas schenken will und ich nehme es nicht an, hilft das Schenken wollen des anderen doch gar nichts. Ich muss diese Bereitschaft mitbringen. Und diese Bereitschaft, jetzt in dem Fall, wo es um die Rechtfertigung geht, setzt voraus, dass ich auf alles Eigene, sprich auf den Stolz verzichte. Auf den Eigenruhm verzichte. Und da ist Paulus bei seinem Thema. Wann wurde Abraham gerecht gesprochen? Dem Paulus ist das deshalb wichtig, weil das ja auch zum Zentralthema geworden ist, gerade unter den Juden. Als er beschnitten war oder als er unbeschnitten war. Die Beschneidung, verbunden mit der Berufung auf den Bund, war das stolze Unterscheidungsmerkmal von den anderen. Das war die Schranke, der Zaun. Wir sind die Beschnittenen, wir haben das Siegel, wir haben dieses Zeichen, dass wir von Gott in den Bund hineingenommen worden sind. Und bis hinein in Apostelgeschichte 15, dieses Kapitel berichtet uns ja von dem Apostelkonzil, das abgehalten worden ist, da ging es um diese Frage. Warum? Weil der Apostel Paulus da in seiner Heidenmission, oder Nationenmission gelehrt hat, na bitteschön, der Glaube allein. Und jetzt kommen die Juden, Christen, die meinen, ja, aber bitteschön, so einfach geht's doch nicht. So schrankenlos kann man die Sache doch nicht aufziehen. Die Lehre, nämlich sich nicht beschneiden zu lassen, und das war das große Thema auf dem Apostelkonzil, letztes Mal nach Apostelgeschichte 15. Die Beschneidung wurde empfangen als Zeichen, als Siegel, als Bestätigung der Rechtfertigung. Also, das, was dem Paulus wichtig ist, dieses gerecht gesprochen werden bei dem Abraham, ging ja diesem Zeichen voraus. Zeichen und Siegel und gleichzeitig Korrektur. Man kann da schon fragen, warum Gott dieses eigenartige Zeichen der Beschneidung da angeordnet hat. Das ist ja bei den Juden bis heute so, übrigens nicht nur bei den Juden, auch im Islam. Die Muslime sind auch beschnitten. Warum haben die nicht einfach so ein Zeichen, einen Punkt oder ein Kreuz auf die Stirn bekommen? Wäre doch auch ein Zeichen gewesen oder ein Ohrläppchen weg oder sowas. Warum ein solches Zeichen? Sicherlich liegt darin nicht nur eine äußere medizinische Maßnahme, ich sage nicht nur, sondern die Botschaft, dass Gott. Und das ist genau das, was ja Gott dem Abraham als Korrektur ja hat ganz deutlich ins Fleisch hineindrücken müssen. Dass Gott die menschlichen Triebkräfte für die Erfüllung seiner Pläne nicht braucht. Das ist die Botschaft der Beschneidung. Ismael ist da der Inbegriff geworden für die fleischliche, sprich eigenmächtige, wobei wir jetzt das Wort Fleisch und fleischlich nicht einfach bloß auf das Geschlechtliche deuten dürfen, aber auch, sondern vielmehr das fleischlich eigenmächtige Nachhelfen des Menschen, Ismael. Dem Abraham hat es zu lange gedauert, bis Gott die Zusage eingelöst hat. Und es ist wirklich bezeichnend, wie man im weiteren Verlauf der jüdischen Geschichte, wie man sich da auf dieses Zeichen berufen hat. Wir sind's, wir haben's, wir sind die Beschnittenen, wir unterscheiden uns von den anderen, wir haben dieses Zeichen bekommen, das ist das Siegel, wir. Und es ist ebenso bezeichnend, dass Mohammed, der ja eine Mischung von Christentum und Judentum da fabriziert hat in seinem Islam, wie der dieses Zeichen auch eingeführt hat. Und so ist es bezeichnend bis heute, dass sich beide auf Abraham berufen. Zeichen. Es ist ebenso bezeichnend bis heute, dass auch die Christen an dieser Stelle noch mancherlei Eierschalen haben und auch meinen, sie müssten sich um die Zeichen streiten, und da streitet man sich um die Taufe in der Wasserfrage, groß, klein, fließend, warm, kalt, im See oder in der Badewanne oder was. Und bis heute fängt man da nun immer noch den Streit an und meint, am Zeichen hinge es. Und beim Abendmahl ist es ähnlich. Bis heute. Wer das Kernstück des Evangeliums begriffen hat, hängt sich nicht an das Zeichen. Abraham, und das ist dem Paulus wichtig, Abraham wurde gerechtfertigt als Unbeschnittener. Und darum ist die Beschneidung, sprich das Zeichen, nicht die Vorbedingung für die Rechtsprechung. Und damit ist die Tür offen für alle. Damit ist Abraham, das weiß der Paulus nach, der Vater aller Glaubenden geworden. Aller. Wann wurde Abraham gerecht? Als Unbeschnittener. Die Beschlagnahme Abrahams durch die Juden, sozusagen nur für die Juden, unser Vater, von dem stammen wir ab, ist damit widerlegt. Und jetzt sage ich gleichzeitig auch dazu, und die Beschlagnahme Abrahams durch die Muslime, denn es wird doch behauptet, Abraham war der erste Muslim, ist ebenso widerlegt. Dritte Frage. Was bedeutet Abrahams Rechtfertigung für die ihm gegebene Verheißung? Ich habe mir überlegt, warum Paulus das als so wichtig herausstellt, dass man diese Frage stellen kann. Das wird nämlich in den Versen 13 bis 16 erörtert. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, Abraham, ist Abraham oder seine Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Dem Paulus geht es jetzt darum, ist die Sache mit der Zusage Gottes, sprich Verheißung, ist das durch das folgende Geschehen bei Abraham, und ich könnte sagen, in der ganzen jüdischen Geschichte, ist das da etwa löchrig geworden oder ist das etwa hinfällig geworden? Bei dem Thema Israel, die Gerechtigkeit Gottes für Israel, Kapitel 9 bis 11, ist dem Paulus das ganz wichtig. Er beginnt ja das 11. Kapitel so, ja, ist denn Gottes Wort hinfällig geworden? Wie ist es denn mit der Verheißung für Israel? Nachdem Israel so versagt hat, gilt denn die Verheißung jetzt nicht mehr? Und dem Paulus, und deshalb kämpft er dafür, dem Paulus ist es wichtig zu sagen, bitteschön, die Verheißung, die Gott gegeben hat, ist unabhängig von den Werken. Sprich von dem Verhalten des Menschen. Sprich von der Art und Weise, wie sich der Abraham später verhalten hat. Die Verheißung Gottes, die Zusage Gottes ist, so wie die Rechtfertigung, die Abraham erlebt hat, bedingungslos gegeben. Das fängt schon 1. Mose 12 an. Ich habe mir auch überlegt, dieses Kapitel fängt ja in der Tat so an, gehe aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, geh heraus. Ist das eine Bedingung? Da zögere ich, das als Bedingung zu sehen und zu werten. Es ist eine Voraussetzung. Es ist etwa so, wie wenn einer, der das Schwimmen lernen will, das ja mit bloßen Trockenübungen nicht machen kann. Er muss ins Wasser. Und das sagt Gott zu dem Abraham, Abraham, geh raus. Damit das, was ich dir zugedacht habe, nun auch wirklich sich erfüllen kann in deinem Leben. Geh raus. In der Umgebung, in der du jetzt bist, kann das nicht funktionieren. Du musst ins Wasser, wenn du schwimmen lernen willst. So ist also die Zusage, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Und das, was unter dem göttlichen Ich will, dann am laufenden Band kommt, der Abraham wird da zugeschüttet mit göttlichen Zusagen. Das kann eben nur eintreten, wenn du sozusagen herausgehst. Dass das Ganze nicht unter eine Bedingung läuft, das wird in der Art und Weise, wie der Bundesschluss, der gerade in 1. Mose 15 geschildert ist, wie der Bundesschluss vor sich ging, nachdem ja Abraham gerecht gesprochen worden ist, hat Gott mit ihm einen Bund geschlossen. Ich will das jetzt nicht groß im Einzelnen schildern, ihr könnt das nachlesen, 1. Mose 15. Dieser Bundesschluss ist ein total einseitiger Bund oder Bundesschluss. Der Abraham wird hier von Gott, und das ist eine großartig weise Maßnahme unseres Gottes, der Abraham wird von Gott gar nicht als gleichberechtigter Partner angesehen. Kann es ja auch gar nicht sein. Was ist denn der Mensch, Staub und Asche? Gott geht also auf den Menschen als Bundespartner gar nicht ein. Sagt, ich schließe einen Bund allein von mir aus. Aber wenn du bereit bist, darauf dich einzulassen, bitteschön. Der Bundesschluss, nicht wahr, da werden die zwei Opferhälften da auseinandergelegt und in der Mitte ist eine Gasse. Und so war das damals üblich. Der Bundesschluss sollte so vor sich gehen, dass die zwei Vertragspartner durch diese Gasse hindurchgehen. Und wer den Vertrag bricht, dem soll es so ergehen, das steht im Hintergrund, wie den Opfertieren. Das heißt, er muss sterben. Jetzt kommt der Bundesschluss. Abraham muss alles vorbereiten. Er fällt in einen Tiefschlaf, der kann nimmer. Er muss die Raubvögel abwehren. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass eben die Bundesschlüsse Gottes immer von der Gegenmacht torpediert werden wollen und sollen. Der Abraham ist gar nicht mehr in der Lage, als Bundespartner durch die Gasse hindurchzugehen. Der schläft. Aber Gott geht hindurch in Form einer Feuerflamme. Ein einseitiger Bundesschluss. Und für den Paulus ist wichtig, gerade an dem nachzuweisen, dass die Verheißung durch diese Art des Bundesschlusses unabhängig Gültigkeit hat von dem Verhalten des Menschen. Nicht so, dass Gott sagt, Abraham, wenn du das und so und wenn ich bei dir das erwarte und wenn du das so einbringst, dann kann ich auch reagieren. Gar nicht. Absolut nicht. Später bei Jakob übrigens, Abraham, Isaac, Jakob, der dritte Segensträger nach Abraham, da kann man solche Töne ein bisschen hindurchhören. Wenn du mich wieder in das Land zurückbringst, dann sollst du mein Gott sein. Aber Gott bringt den Jakob schon hin. Die Jakobsgeschichten machen ja deutlich, wie dieser Mann Erziehung bekommen hat von seinem Gott. Wie er ihn auch losgelöst hat von diesem, wenn du, dann ich. Da wurde Jakob schon losgelöst. Das ist unsere Art. Das ist unsere Art. Nein, die Verheißung bedingungslos gegeben. Und deshalb kann der Bund nicht gebrochen werden. Die Verheißung ist nicht abhängig gemacht vom Verhalten der Menschen. Und jetzt sage ich, was ist in der jüdischen Geschichte bis hin zur Kreuzigung ihres eigenen Messias geschehen? Ich war dieser tiefe Fall, den Israel fabriziert hat. Kann Gott nicht in Verlegenheit bringen, dass er jetzt sagen müsste, auch in der Rechtsauseinandersetzung Satan gegenüber, ja, jetzt muss ich klein beigeben. Ich habe mich geirrt. Gott hat vorgebaut. Der Bundesschluss wurde bedingungslos gemacht, die Verheißung bedingungslos gegeben und darum kann Gott bedingungslos begnadigen. Und das ist das, was einmal die ganze Welt auch in Israel erleben wird. So wie es die Gemeinde Jesu Christi immer wieder erlebt, wenn Einzelne zum Glauben kommen an Jesus. Was erfahren wir denn als die bedingungslose Begnadigung? Ich habe noch eine vierte Frage, eine quasi Zusammenfassung. Worin besteht der rechtfertigende Glaube Abrahams? In den Versen 17 bis 22 macht das Paulus selber, dass er hier bündelt. Am Anfang steht das Verheißungswort Gottes. Der Sohn wird verheißen, als Abraham bereits 75 Jahre alt war. Sarah war unfruchtbar. Dazwischen lag der eigene Lösungsversuch. Und nun müssen beide warten, bis sie erstorbenen Leibes waren, so sagt es die Bibel. Abraham ist fast 100 Jahre alt. Und nach dieser langen Wartezeit kommt die Zusage Gottes. Die Möglichkeiten des Menschen sind am Ende. Menschlich gesehen besteht keine Hoffnung. Da heißt es deshalb von Abraham, er glaubte wieder Hoffnung auf Hoffnung hin. Ist ja schon eine eigenartige Formulierung. Das heißt, er hat sich selber seinen Leib nicht angesehen, er hat es nicht in Betracht gezogen. Vers 19 lesen wir das. Menschlich gesehen, wie bei Petrus. Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt. Und da zeigt Petrus seine ganze Fischererfahrung. Man muss auf dem See Genezareth bei Nacht fischen, wenn man einen Fang tun will. Und seine ganze Fischererfahrung und all das, was er als Menschen einbringen kann, schmeißt er über Bord. Aber Herr, auf dein Wort. Auf dein Wort. Und dann fahren sie raus und sie tun den großen Fischfang, den Zug. Gott ruft dem, das nicht ist, dass es sei. Ich habe ein Zitat im Hinterkopf. Ich weiß bis heute nicht recht, vielleicht kann mir da jemand helfen. Ich bringe es auch nicht hundertprozentig her, von wem das stammt. Hat Gott etwas Großes vor, dann fängt er mit einer Schwierigkeit an. Hat Gott etwas überaus Herrliches vor, dann fängt er mit einer Unmöglichkeit an. Weiß jemand, von wem dieses Wort stammt? Also ich weiß es nicht. Das ist wohl gut.
Ich weiß nicht, ob Sie bei Max Manet gelesen
haben. Ja, Watchman Nee. Vielleicht hat er sie übernommen. Ob es direkt von ihm stammt, weiß ich auch, bin immer nicht sicher. Ich meine, irgendwie einer der norddeutschen pietistischen Väter oder was. Also, lassen wir es stehen. Es ist auf jeden Fall gut. Hat Gott etwas überaus Herrliches vor, fängt er mit einer Unmöglichkeit an. Abraham. Nur so, nur auf diesem Weg wird Gottes Vermögen gesehen. Und nur so, nur deshalb konnte bereits Johannes sagen, Gott kann sich aus diesen Steinen Kinder erwecken. Man muss sich mal diese Glaubenshaltung vorstellen, die da der Johannes hat. Was bei uns für unmöglich gehalten wird, das ist bei Gott noch lange nicht etwas Unmögliches. Nicht wahr? Mit einem Schöpferwort kann er Situationen verändern und Neues schaffen und Weichen stellen und Hilfen darreichen, eben auf seine großartige Weise. Der Glaube Abrahams, hier geht es der Zusage Gottes zu vertrauen, der Zusage Gottes Vertrauen schenken, gegen allen Augenschein, gegen allen Zweifel am Wort Gottes festhalten, das heißt, er kann tun, was er auch zugesagt hat. Wir müssen also nicht einfach bloß drauf losglauben, ins Blaue oder Blinde hineinglauben oder so achselzuckend, ist auch so eine Art von Glaubenshaltung, der man begegnen kann. Ja, da muss halt glauben. Da muss halt glauben. Dann wird alles ganz ungewiss und unsicher. Nein. Der Zusage Gottes Vertrauen schenken, das ist der Glaube Abrahams. Das ist der Glaube der Glaubenden bis heute. Das alles ist geschrieben um unseretwillen. Ich muss jetzt zum Schluss kommen, weil ich nämlich auf der Zeiger gucke. Soll ich sagen, wie viel leichter haben wir das heute als Abraham? Leichter? Das Wort leicht oder schwer, ich weiß nicht, ob das hier so zutreffend ist. Aber Abraham hatte die geschehene Erlösungstat durch Christus noch nicht. Er war immer auch aufs Warten gestellt. In der Zwischenzeit hat Gott sein Heilshandeln Schritt für Schritt durchgeführt, bis hin zum vollen Erlösungsgeschehen auf Golgatha für die ganze Welt. Und er ist immer noch dabei, Schritt für Schritt das weiterzuführen, Menschen zu rufen, Menschen zum Glauben zu bringen. Wie viel mehr sollten wir heute Gottes Wort trauen? Ich weiß nicht, Abraham können wir wahrscheinlich nicht überbieten in seinem Vertrauen. Aber wir können von ihm lernen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, dass du dafür gesorgt hast, dass wir dein Wort haben und auch die Abrahamsgeschichten haben und wir bis heute lesen und studieren können, lernen können daraus. Das ist doch immer wieder auch ein Wunder und ein Geschenk. Lass uns das fest in unsere Herzen fassen was du für ein Gott bist, ein Schenkender, ein Barmherziger, ein begnadigender Gott, dass du nicht anknüpfen musst an dem, was wir bringen und leisten. Und dass wir das auch wirklich begreifen, dass wir das uns gefallen lassen, dass du ein solcher Gott bist. Und nicht meinen, wir müssten Nachhilfe bringen. Schenke, Herr, dass wir gerade diesen Kern des Evangeliums festfassen. Amen.